Hallo und willkommen bei der neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen und politischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr, sehr gerne mit Gästen. So auch in der aktuellen Folge. Ich hatte mal wieder die Astrid Reisinger-Corasini zu Gast. Sie ist an der Universität Salzburg tätig und auch im Völkerrechts-LLM an der Sigmund Freud Privatuniversität und weiß so viel wie kaum jemand anderer in Österreich über das Völkerstrafrecht, über den Internationalen Strafgerichtshof. Und das ist genau das Thema, das wir gemeinsam besprochen haben. Die große Frage einerseits, was passiert mit dem Internationalen Strafgerichtshof selbst, der ja gerade einmal mehr massiv unter Druck steht. Und der Druck kommt vor allem aus den USA, aber auch von Israel. Und andererseits hat er ja auch interne Probleme, weil der Ankläger Karim Khan gerade abgesetzt wurde. Und da hat es einen Anlass gegeben, der nicht mit seiner Positionierung bzw. den von ihm betriebenen Verfahren in Israel/Palästina zu tun hat, sondern mit Vorwürfen von Fehlverhalten, nämlich sexuellen Übergriffen. Und das war Anlass genug, mich mit der Astrid Reisinger-Corasini zum Thema Völkerstrafrecht im Allgemeinen und vor allem dem Internationalen Strafgerichtshof auseinanderzusetzen. Das Ergebnis ist eine lange Folge mit so einigen Zitaten, aber das ist das Schöne an Podcasts. So ein Thema braucht nun mal seinen Platz und den Platz habe ich dem Thema und eben auch der Astrid Reisinger-Corasini sehr gerne gegeben. Ich wünsche euch eine interessante Folge. Ton ab. Liebe Astrid, schön, dass du mal wieder bei Recht Politisch bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Obwohl du schon mehrfach da warst, um das Völkerstrafrecht mit mir zu besprechen, möchte ich dich trotzdem darum bitten, dich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
Ja, gerne. Mein Name ist Astrid Reisinger-Corasini. Ich bin Senior Scientist an der Universität Salzburg, unterrichte dort Völkerrecht, insbesondere Völkerstrafrecht und humanitäres Völkerrecht. Und das ist auch weitgehend mein Forschungsschwerpunkt.
Und das ist auch der Grund, warum ich so oft und so gerne mit dir spreche. Das Thema ist ja in den letzten Jahren in aller Munde, genau genommen spätestens seit der Präsidentschaft von Donald Trump, aber eigentlich auch schon davor, schon unter George W. Bush, der ja auch kein Fan vom Internationalen Strafgerichtshof war, und eigentlich auch schon unter Clinton, der vielleicht nicht aktiv die USA zu einem Beitritt gebracht hat, aber doch zumindest kein Problem hatte mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Jetzt möchte ich ganz gerne zum Beginn ein Zitat von Donald Trump, das schon ein bisschen älter ist, aber leider gut gealtert möchte ich nicht sagen, aber eben leider immer noch relevant ist, abspielen und dann ein neueres von Marco Rubio.
As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy.
We have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. I mean, it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign in and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us.
Also, Trump sagt keine Zuständigkeit und Rubio sagt, die versuchen da irgendwelche US-Amerikaner vor Gericht zu zerren und holt überhaupt aus und sagt, das sind Wahnsinnige, die dort arbeiten. Und er hat ja auch im Wall Street Journal einen Artikel geschrieben, warum die USA den ICC zerstören, hat er nicht geschrieben, aber es läuft darauf hinaus, er hat das Wort verwendet, dismantle, also auseinandernehmen. Das heißt, die USA sagen nicht mehr nur, es gibt dieses Ding und wir treten nicht bei und es ist uns nur wichtig, dass keine US-Amerikaner dort landen, sondern sie sagen, wir wollen dieses Ding jetzt auch endgültig abschaffen. Das ist wohl die größte Krise, die der Internationale Strafgerichtshof jemals gehabt hat, obwohl er gefühlt fast immer in der Krise war. Oder bin ich da ein bisschen zu pessimistisch?
Ich möchte ganz gern kurz zurückkommen zu deinem Intro. Also ich bin natürlich immer gerne hier, um über das Völkerstrafrecht zu sprechen. Aber das Völkerstrafrecht ist natürlich jetzt schon breiter als die Angriffe der USA auf den Internationalen Strafgerichtshof. Und ja, ich denke, das ist eine Eskalation, die wir gerade sehen, die dem ICC auf jeden Fall zu schaffen macht. Aber man muss es, glaube ich, auch ein bisschen in der Perspektive sehen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass eine Kampagne gegen den Internationalen Strafgerichtshof gefahren wird. Nicht einmal das erste Mal, dass eine Kampagne von den USA gegen den Internationalen Strafgerichtshof gefahren wird. Ich weiß nicht, möchtest du, dass ich ein bisschen in die Vergangenheit gehe, um zu erinnern, was es bisher schon
Gerne.
Gegeben hat? Also ganz klar ist, dass die USA mit manchen Bestimmungen des Römerstatuts für den Internationalen Strafgerichtshof Probleme haben. Das hat sich schon bei der Konferenz in Rom damals sehr deutlich gezeigt. Und es ist insbesondere, dass der Gerichtshof zuständig ist nach dem sogenannten Territorialitätsprinzip.
Das Ganz heißt, kurz nur einhaken für die Hörerinnen und Hörer. Also die Konferenz in Rom ist ja die, wo das Römerstatut, wohlgemerkt nicht das römische Statut, du hast mich beim Vorgespräch ermahnt, das Römerstatut beschlossen wurde 1998, also wo der ICC geschaffen wurde, in die Welt gesetzt wurde.
Genau. Und an dieser Konferenz haben die USA sehr aktiv teilgenommen. Wenn man zurückdenkt, die USA waren ja auch einer der Champions des Völkerstrafrechts, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, an den Nürnberger Prozessen, aber auch in Tokio. Bei diesen Verhandlungen haben die USA aktiv mitgemacht, war mit einer sehr, sehr großen Delegation dabei. Aber dieses eine Problem der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs über Verbrechen, die auf dem Staatsgebiet eines Mitgliedstaates besteht, unabhängig davon, welche Nationalität die möglichen Täter haben. Das ist eines der großen Probleme, Diskussionspunkte, die es gibt. Und das war auch mit ein Grund, warum die USA in Rom gegen die Annahme des Statuts gestimmt haben. Du hast ja Präsident Clinton kurz erwähnt, der ja am letzten Tag seiner Präsidentschaft das Römerstatut noch unterzeichnet hat, obwohl klar war, dass es niemals ratifiziert wird. Es hat dann diese Geschichte gegeben, dass man eine Unterschrift wieder zurücknehmen möchte, was natürlich nicht geht, aber es war klar, dass die USA sich nicht weiter gebunden fühlen an das Ziel und den Zweck des Vertrags. Und unter der Bush-Administration hat es dann...
Vielleicht darf ich ganz kurz nur einhaken. Jetzt tut mir das eh so leid, dass ich dich unterbreche, weil ich wollte nur bei dem Thema bleiben, weil ich das so spannend finde. Also und auch für die Hörerinnen und Hörer, weil wir ja viele jüngere Hörerinnen und Hörer haben, also der US-Präsident hat es unterzeichnet, aber damit die USA beitreten, braucht es eben den Kongress und er hätte niemals eine Mehrheit dort gehabt. Und deswegen war das so eine Art Absichtserklärung, aber gleichzeitig, und man muss jetzt auch bedenken, für uns ist das basic, aber für viele Hörerinnen und Hörer ist das ein bisschen komplexer, weil du sagst, dass das eben eigentlich nicht vorgesehen ist. Also um einen Vertrag zu ratifizieren, gibt es immer zuerst die Unterzeichnung und dann wird er ratifiziert als zweiter Schritt, von lateinisch radix, die Wurzel, also dann wird er verwurzelt und dann ist ein Staat erst daran gebunden. Und was die USA gemacht haben, ist, sie haben den ersten von zwei wesentlichen Schritten gesetzt, die Unterzeichnung durch Clinton, aber es gab dann nie die Ratifikation und wie du ja auch gesagt hast, das stand auch gar nicht im Raum. Also das war mehr so ein Clinton beim Herausgehen aus der Tür, legt noch ein kleines Ei, aber auf dieses Ei ist nichts weiter gefolgt, es ist nie geschlüpft, ganz im Gegenteil. Und da sind wir jetzt eben bei Bush. Bei Bush hat das dann begonnen, dass die USA sogar auf Konfrontationskurs mit dem Internationalen Strafgerichtshof gehen. Also verzeih mir, dass ich dir ins Wort gefallen bin, aber mir ist das ganz wichtig, dass auch die jungen Hörerinnen und Hörer ungefähr nachvollziehen können, wenn wir so Sachen ganz basic abhandeln oder die für uns sonnenklar sind. Ich muss mir selbst auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass das für uns so klar ist, aber für jemanden, der sich nicht ständig intensiv mit dem Völkerrecht befasst, nicht ganz klar ist, wenn wir zum Beispiel sagen, dass das nicht vorgesehen ist, dieses Unsigning von einem Treaty, weil normalerweise kann es schon passieren, dass Staaten einen Vertrag unterzeichnen und dann nie ratifizieren und dann sieht man auf der Website der Vereinten Nationen, ja, haben in dem und dem Jahr unterzeichnet, aber danach nie ratifiziert.
Vielleicht ganz kurz noch der Hinweis, normalerweise wird ein Parlament damit beschäftigt und das ist in den USA natürlich auch so, dass ein Vertrag nicht einfach vom Präsidenten angenommen wird und dann gilt.
Möglich ist es aber. Also zum Beispiel Obama hat ja so per Executive Order beschlossen, dass die USA dem Klimaübereinkommen beitreten. Der Nachteil ist natürlich, dass dann ein späterer Präsident auch wieder einseitig per Executive Order wieder austreten kann.
Dieses am Kongress vorbei regieren durch Executive Orders ist, glaube ich, etwas, das in dem Ausmaß wahrscheinlich nie angedacht war, aber das geht jetzt in eine andere Richtung.
Also zurück zu Bush.
Ja.
Und den ICC.
Genau, also eine Unterschrift, wenn sie gesetzt ist, ist sie gesetzt. Man kann da nicht sie wieder ausradieren. Wir wissen, was die Wirkung einer Unterschrift bedeutet nach der Wiener, nicht der Wienerischen Vertragsrechtskonvention, dass ein Staat sich dadurch an die Ziele und Zwecke des Vertrags gebunden fühlt und was die USA dann gemacht haben. Und nach den USA wurde dieser Schritt auch von Israel, der Russischen Föderation und dem Sudan gesetzt, dass man gesagt hat, man fühlt sich nicht mehr an die Ziele und Zwecke des Vertrags gebunden. Die Bush-Administration hat sich dann sozusagen orientiert, versucht, Schritte zu setzen, die einerseits gegen den Internationalen Strafgerichtshof gerichtet waren, aber insbesondere mit dem Ziel, dass US-Staatsbürger, insbesondere Militärangehörige, nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen können. Und eines der wahrscheinlich formal erfolgreichsten Tools oder einer der formal erfolgreichsten Schritte war der sogenannte Abschluss von Nicht-Auslieferungs- oder Nicht-Überstellungsabkommen. Und ich habe gestern nochmal nachgesehen, es gibt tatsächlich fast 100 von diesen Abkommen, viele davon auch mit Staaten, die nicht Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs sind. Aber man hat eben mit einzelnen Staaten Abkommen abgeschlossen, dass sollte es einmal einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs geben, der sich gegen einen US-Staatsbürger richtet, dass manche Staaten sich verpflichtet haben, eine derartige Person nicht nach Den Haag zu überstellen, sondern nur an die USA rückzuüberstellen. Also das heißt, es hat schon eine aktive Kampagne gegeben, das war insbesondere in der ersten Bush-Administration. Man hat sich damals auch völlig zurückgezogen aus den Verhandlungen, die ja weitergelaufen sind, weil man nach Annahme des Römerstatuts auch noch die Verfahrensordnung zum Beispiel diskutiert hat und verhandelt hat, aber auch das Verbrechen der Aggression zum Beispiel. Also aus diesen Verhandlungen hat man sich ganz rausgenommen und erst unter der zweiten Bush-Administration in der zweiten Amtszeit gab es dann eine gewisse Annäherung, wo man gesehen hat, dass es doch Interessen der USA gibt, die sich mit den Aufgaben des Internationalen Strafgerichtshofs überschneiden. Und das war insbesondere die Situation im Sudan damals, wo die USA auch ein Interesse gehabt haben, dass es hier zu einer strafrechtlichen Aufarbeitung kommt. Und so ist dann auch die erste Überweisung einer Situation durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an den Internationalen Strafgerichtshof gekommen.
Vielleicht ganz kurz wiederum für die Hörerinnen und Hörer, wenn du das Wort Situation verwendest, dann hat das ja einen juristischen Grund, weil man beim Internationalen Strafgerichtshof von Situationen spricht.
Ja, insbesondere unterscheiden wir Situationen und Fälle. Fälle betreffen konkrete Vorwürfe gegen eine Einzelperson, eine bestimmte Einzelperson. Und die Situation ist sozusagen das größere Gebilde, das eingegrenzt wird territorial, manchmal auch zeitlich, also ein gewisser Komplex an Fakten, die der Internationale Strafgerichtshof sich ansieht. Und die Unterscheidung ist deshalb so wichtig, weil das ursprüngliche Modell für den Internationalen Strafgerichtshof, das damals von der Völkerrechtskommission gekommen ist. Die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen hat einen ersten Entwurf eines Statuts ausgearbeitet, der Grundlage für die Verhandlungen war. Und da war noch die Idee, dass einzelne Fälle an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen werden. Das heißt, der Ankläger hätte viel weniger Möglichkeiten, selbstständig zu ermitteln, sondern übernimmt Fälle gegen bestimmte Personen in Hinblick auf bestimmte Verbrechen und würde das dann weiter ermitteln und zur Anklage bringen. Und das war insbesondere für die Zivilgesellschaft in Rom und im Rahmen der Verhandlungen nicht tragbar, aber auch für eine doch große Anzahl von Staaten, die auf jeden Fall einen unabhängigen Ankläger wollten, der selbstständig ermitteln kann.
Also sich eine Situation näher ansieht und selbstständig feststellt, was aus der Situation zu fällen wird, beziehungsweise gegen welche Personen er dann konkret vorgeht.
Ja, einerseits das. Und dann geht die Unabhängigkeit des Anklägers eigentlich noch weiter. Und zwar insofern, als der Ankläger selbst auch Situationen auswählen kann. Und das war wirklich etwas Revolutionäres, etwas völlig Neues, weil alle Strafgerichte, die wir bis zum Internationalen Strafgerichtshof gehabt haben, eigentlich eine festgegebene Situation gehabt haben. Also das Tribunal für das ehemalige Jugoslawien. Territorium, die Länder des ehemaligen Jugoslawiens. Zeitlich hat es einen Beginn gegeben, es hat ein offenes Ende gegeben. Oder das Internationale Straftribunal für Ruanda. Auch territorial und zeitlich festgelegt. Nürnberg, Tokio, Sondertribunal, Aggression gegen die Ukraine. Überall eine vorgegebene Situation und innerhalb derer konnte der Ankläger dann die einzelnen Fälle auswählen. Und beim Internationalen Strafgerichtshof haben wir tatsächlich beides. Also eine Überweisung von Situationen, innerhalb derer der Ankläger dann frei ist, sich von den Beweisen leiten zu lassen und gegen die Personen, wo sich eben die Beweise anhäufen, dann auch Anklage zu erheben, durch den Sicherheitsrat oder durch Mitgliedstaaten. Also Situationen können durch Mitgliedstaaten überwiesen werden oder durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der Unterschied ist, dass wenn wir eine Überweisung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben, dass es dann irrelevant ist, ob der oder die betroffenen Staaten auch Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshof sind. Das heißt, die zwei Überweisungen, die wir gehabt haben, eine habe ich schon genannt, das war Sudan, die andere war Libyen, das betrifft jeweils zwei Staaten, die nicht Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs sind.
Ist ja eigentlich toll. Also, dass ja. Zum Beispiel Libyen unter Gaddafi, die niemals dem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten werden, oder Sudan unter al-Bashir, trotzdem dort landen können, also die Situationen dort, beziehungsweise sich dann jemand wie Gaddafi oder al-Bashir verantworten muss, obwohl er dem eigentlich entkommen wollte. Also vom Grundgedanken her, und deswegen finde ich es ja so schade, was da jetzt gerade passiert, ist das ja positiv revolutionär. Du kommst nicht aus oder zumindest nicht zu 100% aus, indem du einfach sagst, ich unterschreibe nichts, ich bin nicht an diesen Vertrag gebunden, der Internationale Strafgerichtshof geht mich nicht an. Trotzdem kann es passieren, dass er für dich und deine Verbrechen zuständig ist.
Ich glaube, man muss hier trennen das Völkerstrafrecht als materielles Recht, das einfach gilt, unabhängig vom Römerstatut und unabhängig vom Internationalen Strafgerichtshof. Und alle Individuen können nach dem Völkerstrafrecht zur Verantwortung gezogen werden. Das war auch genau die Grundlage, warum der Sicherheitsrat in den 1990er Jahren eben diese zwei Tribunale für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda errichten konnte. Die haben ja nicht neues Recht angewandt, sondern sie haben das Völkerstrafrecht als Völkergewohnheitsrecht angewandt und es wurde nur eine Institution gegründet. Und die Kompetenz zur Errichtung einer derartigen Institution kommt natürlich nicht aus dem Römerstatut, sondern die kommt aus der Charta aus der Satzung der Vereinten Nationen, die dem Sicherheitsrat weitreichende Kompetenzen im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des internationalen Friedens und der Weltsicherheit gibt. Und die Idee war, als man einen ständigen internationalen Strafgerichtshof geschaffen hat, dass man diese Möglichkeit des Sicherheitsrats bewahrt. Die Kompetenz bleibt weiterhin auf Grundlage der Satzung der Vereinten Nationen. Die ist nicht festgelegt im Römerstatut. Das Römerstatut akzeptiert nur, dass der Sicherheitsrat eine Situation an den Gerichtshof herantragen kann. Der Gedanke war insbesondere, dass man nicht zu viele parallele Institutionen schafft, sondern dass der Sicherheitsrat, wenn er ein weiteres Ad-hoc-Tribunal errichten wollte, sich auch der ständigen Struktur des Internationalen Strafgerichtshofs bedienen kann.
Ist ja ein spannender Gedanke, weil wie du sagst, ad-hoc heißt für eine bestimmte Situation und dann muss man Richter und Richterinnen finden, man muss feststellen, woher kommt überhaupt das Budget, wer arbeitet dort mit. Also was wir aus dem schiedsgerichtlichen Verfahren kennen, aber hier eben mit dem großen Problem, dass wir da keine normale und Anführungsstrichen Situation des völkerrechtlichen Verkehrs haben, sondern Kriege. Und wir dann für Kriege eigene Gerichte hätten schaffen müssen. Und jetzt hat man es halt institutionalisiert. Also man muss das Rad nicht für jeden Krieg neu erfinden, genau, sondern hat ein dauerhaftes Rad, das für all diese Konflikte, die es da draußen leider gibt, läuft. Nochmal, eigentlich ein toller Gedanke. Wo ist das Problem?
Das Problem ist, dass insbesondere Personen in Machtposition, und dazu gehören eben vor allem auch Regierungschefs und Staatschefs, sich nicht gerne zur Verantwortung ziehen lassen möchten.
Und das ist ja insofern spannend, weil wenn man sich ansieht, die Liste der Mitglieder beim Internationalen Strafgerichtshof, Das sind im Moment 125 Länder. Es werden ja gerade weniger, aber formalrechtlich gesehen 125. Das heißt, gute zwei Drittel der Weltgemeinschaft, die gesagt haben, wir akzeptieren, beziehungsweise deren Vertreter, dass ein internationales Gericht, wenn wir, verzeih mir die unakademische Ausdrucksweise, Scheiße bauen, zuständig ist für uns. Das heißt, die geloben ja damit auch, kein Problem, weil ich habe ja nicht vor, Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder einen Angriffskrieg zu begehen. Und dementsprechend habe ich nichts zu befürchten. Jetzt denke ich mir im Umkehrschluss, wenn man nicht beitritt oder sogar austritt, ist ja irgendwo das implizite Signal nach außen, man hat vielleicht das vor oder wenn das mal passiert, möchte man sich nicht verantworten müssen. Ich weiß schon, das ist nichts, was irgendwer von denen so offen sagen würde, aber implizit, weil ja das Gericht nur für die schwersten Verbrechen zuständig ist, kann man sich da schon denken, okay, wenn ihr da austretet und ein Problem damit habt, für die schwersten Verbrechen zur Verantwortung gezogen zu werden, na, was habt ihr denn eigentlich vor?
Das ist eine Frage, die man sich natürlich stellen kann. Eine kurze Anmerkung zu den 125 Mitgliedstaaten. Das sind 5 mehr als die Anzahl der Staaten, die in Rom für die Annahme des Römerstatuts gestimmt haben. Also es gab damals immer eine Abstimmung, es war keine Konsensannahme. Also da sieht man schon, dass es auch eine gewisse Ausweitung gegeben hat. Also ich würde meinen, Staaten, die noch nicht Mitgliedstaaten sind, da gibt es unterschiedliche Motivationslagen, warum man nicht oder noch nicht dem Statut beigetreten ist. Für Staaten, die Mitgliedstaaten sind oder waren und dann ausgetreten sind, kann man schon feststellen, dass das weitgehend im Zusammenhang mit Untersuchungen des Internationalen Strafgerichtshofs steht. Also die 2 Staaten, die bisher tatsächlich ausgetreten sind, das ist Burundi und die Philippinen. Und da war der Ausstieg jeweils ganz deutlich verbunden mit der Aufnahme von Ermittlungen in dem jeweiligen Land.
Also die haben sinngemäß gesagt, wir haben kein Problem damit, solange der sich nicht mit uns beschäftigt.
Ja.
Aber bei den Philippinen ist es ja so, dass jetzt auf einmal der ehemalige Staatschef Duterte sich doch verantworten muss.
Weil die Zuständigkeit ja weiter besteht. Also es gibt sozusagen eine Sicherungsmaßnahme, weil man das bis zu einem gewissen Grad natürlich auch vorausgesehen hat. Das Römerstatut ist ein Vertrag. Staaten sind frei, Verträgen beizutreten, sind sie genauso frei, aus Verträgen wieder auszutreten. Was man oft hat in Verträgen, also bei den Genfer Konventionen gibt es eine Schutzklausel auch, aber eben auch im Römerstatut, wenn ein Staat offiziell notifiziert, dass es aus dem Vertrag aussteigen möchte, dann gibt es eine Periode von 1 Jahr, bis der Austritt tatsächlich effektiv wirkt. Und für die Zeit, in der der Staat ein Mitgliedstaat war, einschließlich dieser einjährigen Periode nach formeller Austrittserklärung, ist der Internationale Strafgerichtshof weiterhin zuständig. Das heißt, man kann nicht fliehen vor aufgenommenen Verfahren.
Also mit anderen Worten, wenn zum Beispiel ein Bürgerkrieg beginnt oder es gibt Aufstände oder eben auch legitime Proteste und der Staat sieht schon, okay, das könnte blutig werden, wir treten mal schnell aus dem ICC aus. Das geht eben nicht, dass man sagt, einen Tag vor geplanten Massaker tritt man aus und dann ist der ICC nicht mehr zuständig. Das ist so der Grundgedanke, genau, vereinfacht gesagt. Vielleicht ganz kurz zu der Frage, warum Staaten aber dann trotzdem das ratifizieren? Weil im Prinzip heißt es ja, und hinter Staaten, das wissen wir seit Nürnberg oder eigentlich schon viel länger, stehen ja immer noch Menschen, die für sie handeln. Im Guten wie im Schlechten. Jetzt kann man sich auch fragen, warum machen das zumindest nicht demokratische Staaten oder Staaten, die jetzt nicht sonderlich gute Track Records aufweisen, wenn es um Menschenrechte geht. Warum treten die dem ICC bei?
Ich denke, es ist schon eine Art Selbstverpflichtung, dass man als Staat sagt, wir halten uns nicht nur an die Menschenrechte, sondern wir sind auch bereit, bei schweren Verletzungen gegen das Völkerrecht eine gewisse Kontrolle von außen zuzulassen. Das heißt, es ist eine Selbstverpflichtung für die Zukunft, dass man als Staatsgefüge nicht die schwerwiegendsten Verbrechen gegen das Völkerrecht begehen möchte. Aber es ist auch eine Verpflichtung im Hinblick auf strafrechtliche Verantwortlichkeit, Denn man muss schon bedenken, auch wenn der Internationale Strafgerichtshof zuständig ist, heißt ja nicht, dass jeder Fall auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof zulässig ist. Und da kommt insbesondere der Grundsatz der Komplementarität ins Spiel, der ein der Grundpfeiler des Römer Statuts ist, dass Fälle, die vor nationalen Gerichten aufgearbeitet werden, vor dem Internationalen Strafgerichtshof nicht mehr zulässig sind. Das heißt, es ist auch eine Verpflichtung, wenn es zu Verstößen gegen das Völkerstrafrecht kommt, dass man selbst Verantwortung übernimmt als Staat. Das Römer Statut sagt in der Präambel, dass Staaten primär für die Verfolgung von Völkerstraftaten zuständig sind und dass man diese Verpflichtung auch tatsächlich wahrnimmt. Und wenn man das macht, sind Fälle vor dem Internationalen Strafgerichtshof nicht zulässig.
Das war ja zum Beispiel so bei Tony Blair und dem Irakkrieg, beziehungsweise nicht dem Irakkrieg selbst, sondern der Folgezeit. Weil da haben ja auch einige gesagt, warum landet nicht Tony Blair oder warum landen da nicht andere aus der britischen Regierung vor dem Internationalen Strafgerichtshof? Und da hat ja die Komplementarität auch eine Rolle gespielt, oder?
Genau, teilweise. Es gab Untersuchungen des Internationalen Strafgerichtshofs, insbesondere im Zusammenhang mit Folter in Anhaltelagern und Gefängnissen, die teilweise von den USA administriert wurden, aber teilweise auch vom Vereinigten Königreich. Der Irak ist kein Mitgliedstaat, also es gibt sozusagen keine territoriale Zuständigkeit. Es hat auch keine Sicherheitsratüberweisung gegeben. Die US-Handlungen konnte man sich nicht ansehen, weil auch die USA kein Mitgliedstaat des Internationalen Strafgerichtshofs sind, aber eben das Vereinigte Königreich. Es hat dann unter dem ersten Ankläger, Luis Moreno Ocampo, schon Untersuchungen gegeben, die allerdings im Sande verlaufen sind. Das wurde damals auch sehr stark kritisiert. Sein Argument war vor allem, dass die Handlungen, die dem Vereinigten Königreich zurechenbar sind, im Vergleich zu den Handlungen, die möglicherweise Folter darstellen, die im gesamten Territorium des Iraks geschehen sind, so ein kleiner Anteil sind, dass sie nicht schwer genug sind, um eine weitere Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs zu rechtfertigen. Das ist das sogenannte Gravity-Element, das auch im Statut verankert ist. Die zweite Anklägerin, Fatou Bensoudour, hat das dann doch noch einmal aufgenommen und ist zur Überzeugung gelangt, dass es schon Handlungen gegeben hat, die sich der Internationale Strafgerichtshof anschauen sollte. In der Zwischenzeit hat es aber eine Untersuchungskommission Untersuchungen im Vereinigten Königreich gegeben, die teilweise im Sand verlaufen sind auch, aber wo man sich tatsächlich die Handlungen von Einzelpersonen, von Mitgliedern des Militärs angesehen hat. Und da hat der Internationale Strafgerichtshof dann anerkennen müssen, dass es gewisse Verfolgungsmaßnahmen gegeben hat, die aufgrund des zeitlichen Abstands zu den Handlungen nicht genug Beweise produziert haben, um zu Anklagen zu führen. Und da hat man dann gesagt, im Rahmen der Komplementarität, auch wenn wir das jetzt aufnehmen würden, wir würden auch nicht mehr Beweise produzieren können. Ja, das heißt, es gibt dieses Spannungsfeld zwischen dem ersten Ankläger. Wenn er sofort gehandelt hätte, hätte man wahrscheinlich mehr Beweise gehabt. Das hat er allerdings nicht getan. Dann war eine lange Dauer, wo es Aktivitäten im Vereinigten Königreich gegeben hat, die dann zu wenig Ergebnissen geführt haben, aber zu dem Zeitpunkt, und die Anklägerin konnte das dann nur zum Zeitpunkt, zu dem sie das auch untersucht hat, bewerten, musste sie anerkennen, dass es solche Aktivitäten gegeben hat und dass die Beweise, die ermittelt worden sind, nicht ausreichend waren, um tatsächlich zu Strafverfolgungsmaßnahmen zu führen. Das ist ein Ergebnis, das, denke ich, nicht befriedigend ist, das sich aber aus der Kombination der Untätigkeit am Anfang und einer späten Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof erklärt.
Jetzt muss ich aber kurz fürs Verständnis nachfragen. Habe ich dich richtig verstanden? Wenn der erste Ankläger entschiedener gehandelt hätte, hätte es mehr Beweise gegeben, wegen dem großen Intervall seiner Tätigkeit und der Tätigkeit von der zweiten Anklägerin sind Beweise dann nicht aufgenommen worden, die es sonst schon gegeben hätte?
Das kann man jetzt nicht sagen, was es gegeben hätte, aber die Untersuchungskommission im Vereinigten Königreich hat festgestellt, dass Beweise damals durch die Ermittlungsbehörden des Vereinigten Königreichs nicht adäquat aufgenommen wurden. Also, dass es zu wenig Zeugenbefragungen gegeben hat, dass man nicht sofort gehandelt hat. Und als dann es ein Interesse gegeben hat, hat man zu wenig Beweise gehabt. Das heißt, es könnte sein, wenn der Ankläger früher aktiv geworden wäre, dass man Beweise hätte sichern können. Ob das dann tatsächlich für eine Anklage gereicht hätte, kann man retrospekt nicht sagen.
Also im Vereinigten Königreich hätte das passieren können, was die USA auf keinen Fall für sich wollen. Natürlich ganz andere Voraussetzungen, weil das Vereinigte Königreich Vertragspartei ist. Aber Trump, um zurückzugehen zu seinem Zitat, und Rubio fürchten, dass es passieren könnte, dass US-Staatsangehörige oder sogar Regierungsmitglieder oder sogar der Präsident vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden könnten. Das ist so ihre Urangst. Also zurück zu den Zitaten, dass die USA ihre Souveränität nicht abgeben werden oder Trump, der sagt, alle Grundsätze von Fairness werden dadurch verletzt oder eben ganz allgemein, wir sind da dann nicht dabei und was soll das, wieso kann es überhaupt passieren, dass da jemand, der seine Pflicht macht für sein Vaterland, dann auf einmal angeklagt wird oder im schlimmsten Fall sogar ausgeliefert wird. Woher kommt diese Sorge? Weil, jetzt möchte ich ganz kurz auch zu Afghanistan. Theoretisch möglich ist es ja, weil ja Afghanistan Vertragspartei vom Internationalen Strafgerichtshof ist und die USA bis vor gar nicht allzu langer Zeit, aber ist jetzt auch nicht bis gestern, es ist auch schon wieder ein bisschen her, es war noch unter Biden, aber bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch direkt mit Truppen vor Ort waren und theoretisch ergibt sich daraus eine Zuständigkeit aufgrund des Territorialitätsprinzips, weil, wenn es Verbrechen gegeben hat auf dem Gebiet von Afghanistan, die durch US-Armeeangehörige begangen wurden, dann kann der Internationale Strafgerichtshof für die schon zuständig sein. Und das kann theoretisch raufgehen bis zum Verteidigungsminister oder sogar zum US-Präsidenten, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie nachweist, dass ein US-Präsident Kriegsverbrechen angeordnet hat in Afghanistan, hypothetisch gesprochen. Also möglich ist es ja wirklich. Ist ja nicht so, als hätten die da nur Paranoia. Sie haben ja ein bisschen Paranoia, aber es ist nicht so, als wäre es juristisch völlig aus der Luft gegriffen.
Ja, das ist der Grundsatz der Territorialität. Eines der Grundprinzipien des Strafrechts. Jeder Staat ist souverän, hat Souveränität über sein Staatsgebiet, entscheidet über die Gesetze, die auf seinem Staatsgebiet anwendbar sind, einschließlich des Strafrechts. Und es ist völlig klar, dass unterschiedliche Staaten unterschiedliche Strafbestimmungen haben. In westlichen Demokratien ist man zum Beispiel eher großzügig, was manche Drogen betrifft. Wenn man da auf Urlaub in andere Staaten fährt, kann sein, dass man für Drogenbesitz, jedenfalls für Drogenhandel, auch die Todesstrafe bekommen kann. Und das ist der Grundsatz der Territorialität. Das heißt, um zu vermeiden, dass man in einem fremden Staat oder letztlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof, an den Staaten manche ihrer Kompetenzen auch delegiert haben im Zusammenhang mit Völkerstraftaten, um dort nicht zu landen, ist der erste Schritt mal, naja, man begeht keine Völkerstraftaten im Ausland, insbesondere auf dem Territorium von Staaten, die dem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten sind. Und das Zweite ist, dass man auch dann Untersuchungen oder Verfahren vor dem Internationalen Strafgericht zu vermeiden kann, wenn man, sollte es zu Verstößen gekommen sein, innerhalb des eigenen Justizsystems diese Verbrechen selbst ahndet. Die USA haben ein Statut zu Kriegsverbrechen. Sie haben den Völkermord. Sie haben keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Soweit ich weiß, ist das damals nicht durchgegangen, als es die letzte Initiative gegeben hat. Aber jedenfalls sind die Kriegsverbrechen im amerikanischen Strafrecht verankert.
Also so gesehen, wenn ein US-Soldat in Afghanistan Verbrechen begeht, kann er ja und soll er ja auch in den USA verurteilt werden.
Ja.
Und was auch ganz wichtig dabei ist, nur als Gedanken oder als Klarstellung, selbst wenn Afghanistan nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs wäre, ist es theoretisch möglich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die USA mit ihnen irgendeinen Vertrag ausgehandelt haben, der das dann faktisch verunmöglicht hat, aber zumindest grundsätzlich möglich, dass Straftaten, die von US-Bürgern auf dem Gebiet von Afghanistan begangen werden, dann auch von den afghanischen Gerichten verfolgt bzw. verurteilt werden oder eben die Straftäter verurteilt werden. Das ist ja die andere Seite von Territorialität. Das, genau. Was ich auf dem Gebiet eines anderen Staates mache, kann, wenn es dort strafbar ist, dazu führen, dass ich deswegen verurteilt werde. Und Afghanistan hat halt einfach gesagt, bevor wir das selbst machen, kann zumindest theoretisch bei den schwersten Straftaten auch der Internationale Strafgerichtshof das quasi, unter Anführungsstrichen, für uns machen.
Genau. Zwei Punkte, die man dazu, glaube ich, noch anmerken sollte. Das, was du gesagt hast, ist natürlich richtig. In Theorie, in Praxis gibt es ein sogenanntes SOFA, ein Status of Forces Agreement, also ein bilateraler Vertrag zwischen Afghanistan und den USA, in dem festgehalten wird, dass die USA alleinig zuständig ist für die Strafverfolgung ihrer Staatsangehörigen, auch für Handlungen, die auf afghanischem Staatsgebiet begangen werden. Afghanistan hat dem zugestimmt. Das Zweite ist, dass wir eine aktive Untersuchung der Situation Afghanistan haben, die unter der zweiten Anklägerin Fatou Bensouda begonnen hat, die in alle Richtungen gegangen ist, also auch mögliches Fehlverhalten von stationierten US-Personal. Als Karim Khan zum Ankläger gewählt worden ist, hat er relativ bald öffentlich verkündet, dass er diesen Aspekt der Situation nicht prioritär verfolgen wird.
Also es ist ihm nicht so wichtig.
Das weiß ich nicht, was die Motivationslage war, aber er hat sich dann sehr stark konzentriert auf mutmaßliche Verbrechen der Taliban und insbesondere die Unterdrückung von Frauen und die Ungleichbehandlung von Frauen.
So ein Sofa ist ja auch nichts Ungewöhnliches, weil vielleicht manche Hörerinnen und Hörer sich jetzt denken, na, die USA haben sich da wieder was ausbedungen und irgendwelche Sonderprivilegien rausverhandelt. Das für sich genommen ist völlig normal. Also das ist auch ja. So zum Beispiel bei Peacekeeping-Truppen, dass man da einfach sagt, wir schicken unsere Soldaten, aber im Gegenzug wollen wir nicht, dass die unter die Strafgerichtsbarkeit des Landes fallen, in dem sie stationiert sind, weil sonst schicken wir eben keine. Also das ist für sich genommen mal nicht irgendein US-amerikanisches Extrawürstel, das ist völlig etabliert. Diese Sofas gibt es sehr oft, gibt es ganz grundsätzlich, weil das eben die Bedingung ist, warum man überhaupt seine Soldaten woanders stationiert.
Ja, es sind halt oft die Situationen, dass die Soldaten ursprünglich nicht eingeladen wurden, dann möglicherweise es zu einem Regierungswechsel kommt und man mit der neuen Regierung dann ein Sofa verhandelt. Ne? Aber ja, es ist nicht ungewöhnlich.
Also Regime Change und das neue Regime ist ganz überraschend den ausländischen Truppen anders gesonnen als das frühere Regime. Aber es gibt ja auch Situationen, die weniger drastisch sind, wenn ich jetzt zum Beispiel an Blauhelme denke.
Ja.
Die fallen ja auch nicht unter die Zuständigkeit des Landes, in dem sie sind, aber das Land hat sie eingeladen oder sich zumindest damit angefreundet oder abgefunden, dass sie vor Ort sind. Da möchte ich jetzt wieder ein bisschen zu dem zurück, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich die Haltung der USA zum Internationalen Strafgerichtshof. Wir sind stehen geblieben bei Bush, der, je länger er im Amt war, gemerkt hat, manchmal gibt es überschneidende Interessen oder der ICC ist nicht nur böse, eben bei Darfur. Dann hat er einen Nachfolger, Barack Obama, den haben wir in Europa ja ziemlich abgefeiert. Aber zum Internationalen Strafgerichtshof sind die USA unter ihm auch nicht beigetreten und es gab auch keine Bewegung in die Richtung. Aber er hat zumindest keine Sanktionen gegen den ICC oder Mitglieder des ICCs verhängt. Also er hat gewissermaßen diese Art von friedlicher Koexistenz gelebt. Gibt es da noch was, was man aus der Zeit von Barack Obama in Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof betonen sollte oder anmerken sollte?
Ja, ich denke, dass ein gewisser Grundzweifel oder ein gewisses Grundmisstrauen einfach vorhanden ist in den USA. Grundsätzlich internationalen Gerichten gegenüber, aber eben insbesondere auch dem Internationalen Strafgerichtshof. Aber du hast ganz recht, während der Obama-Administration hat es eine gewisse Annäherung gegeben, eine gewisse Koexistenz. Man hat Synergien genutzt, dort wo sich die Interessen des Internationalen Strafgerichtshofs mit jenen der USA überschneiden. Und man hat auch vor allem, war man sehr aktiv im Zusammenhang mit der Durchsetzung des Völkerstrafrechts weltweit, auch außerhalb des Internationalen Strafgerichtshofs. Da hat man sehr viele nationale Bestrebungen unterstützt.
Verfahren innerhalb von Staaten, weil, wie du ja eingangs gesagt hast, das Völkerstrafrecht ist mehr als das, was beim Internationalen Strafgerichtshof passiert. Und es können ja auch einzelne Staaten, wie zum Beispiel erst jüngst Österreich, ja auch Verfahren bei Kriegsverbrechen, bei Folter, bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, bei Völkermord beispielsweise starten. Mit der großen Hürde natürlich, sie können das nicht gegen amtierende Präsidenten, amtierende Außenminister oder amtierende Regierungschefs machen. Aber die USA haben gerade unter Obama, wie du gerade betonst, vorangetrieben den Gedanken der sogenannten Universal Jurisdiction oder allgemein des Völkerstrafrechts, dass Länder auch ihre eigenen Verbrecher, Kriegsverbrecher beispielsweise, bestrafen. Sehe ich das richtig?
Genau. Man hat aber auch zum Beispiel sogenannte hybride Tribunale unterstützt, die es in manchen Staaten gibt, wo man in Kooperation mit dem betroffenen Staat vor Ort Strukturen aufgebaut hat. Oft Sondertribunale, die sich zusammensetzen aus lokalen Richtern und Staatsanwälten, aber auch internationalem Personal, die dann gemeinsam auch Verfahren durchführen. Das heißt, eine friedliche Koexistenz, auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof unter Obama. Und dann wendet sich das Blatt wieder in der ersten Trump-Administration.
Genau, und da sind wir wieder bei dem Trump-Zitat, also eben ICC überhaupt keine Legitimität und hat auch kein Recht in irgendeiner Form, die Souveränität der USA zu gefährden oder was auch immer. Und da ist ja auch etwas passiert, was ganz, ganz wesentlich ist, nämlich dieser bis dahin am weitestgehende Schritt, sogar aktiv Sanktionen zu verhängen gegen Personal des Internationalen Strafgerichtshofs. Also auch schon gegen die Anklägerin Fatou Bensouda, also die Vorgängerin von Karim Khan, dass die als Person aufgrund der Funktion als Anklägerin schon sanktioniert wurde. Das heißt, nichts mehr mit Koexistenz, sondern Konfrontation.
Ja, das war die erste Eskalation während der ersten Trump-Administration, die sozusagen einerseits zu verstehen ist aus der traditionellen Haltung der USA dem Internationalen Strafgerichtshof gegenüber. Die Eskalation, glaube ich, ist aber doch eingebettet in dem ganz generellen Kampf gegen gerichtliche Verantwortung und Rechtsstaatlichkeit, den die Trump-Administration ja nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch national in den USA führen. Es hat dann einen sogenannten Executive Order gegeben, der es ermöglicht, Sanktionen gegen Einzelpersonen zu verhängen. Du hast ganz richtig gesagt, die zweite Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda, und einer ihrer höheren Mitarbeiter wurden mit Sanktionen verhängt. Das hat damals bedeutet, dass Visa zurückgerufen wurden, dass Konten gesperrt worden sind. Leute unter Sanktionen haben Probleme, ihre Kreditkarten zu benutzen. Sie haben Probleme, Online-Käufe durchzuführen, weil Internetkäufe über amerikanische Plattformen gehen und amerikanische Firmen oder auch Einzelpersonen, die mit Personen zusammenarbeiten, die unter Sanktionen stehen, stehen in der Gefahr, hohe Geldstrafen, Geldbußen zu bekommen.
Also Horror. Es kann einem das Leben unfassbar schwer gemacht werden. Ja. Die simpelsten Transaktionen gehen nicht mehr, Hotelbuchungen, Flugbuchungen und dergleichen gehen nicht mehr. Und da merkt man ja auch, wie mächtig die USA gerade im wirtschaftlichen Bereich, wir reden sehr oft vom militärischen, aber eben gerade im wirtschaftlichen und im Dienstleistungsbereich und im digitalen Dienstleistungsbereich sind, weil wir eben so viele, man braucht nur auf sein Mobiltelefon schauen, US-amerikanische Apps verwenden, US-amerikanische Plattformen verwenden. Und wenn sich dann mal der lange und starke macht, Und wenn sich dann einmal der lange und starke Arm der USA gegen einen wendet, hat man ein massives Problem im Alltag. Und da sind wir dann ja auch bei der Situation jetzt, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte. Aber bevor ich das tue und die aktuelle Runde an Sanktionen, die ja nochmal massiver sind, auch gegen die Richter und die Richterin, die den Haftbefehl gegen Netanyahu und den Haftbefehl gegen Galant abgesegnet haben, möchte ich jetzt wieder zurückkommen, noch einmal zeitlich zur Zeit unter Biden, weil da war ja gewissermaßen wieder Tauwetter angesagt. Also auch unter ihm natürlich keine Bestrebungen, dem Internationalen Strafgerichtshof beizutreten. Du hast ja auch schon angesprochen, die traditionelle Haltung der USA ablehnend bis skeptisch oder zumindest auf keinen Fall irgendwie Ambitionen habend, einen Teil der Souveränität oder der Strafgerichtsbarkeit über US-Bürger auszulagern. Aber gleichzeitig war Biden wieder wesentlich versöhnlicher bis kooperativer dem Internationalen Strafgerichtshof gegenüber eingestellt, weil, da ist eine Parallele zu Bush, man erkannt hat, Stichwort Ukraine, es gibt hier überschneidende Interessen oder ein Ziel, das man auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof verfolgen kann, nämlich Verfolgung von Wladimir Putin.
Ja, also es gab unter Trump eben die Sanktionen gegen zwei Personen, das ist dann nicht weitergegangen. Als Biden übernommen hat, hat es eine Zeit lang gedauert, aber Biden hat letztlich die Sanktionen aufgehoben und auch den Executive Order wieder zurückgenommen. Und ich kann mich an eine Aussage von Präsident Biden erinnern im Zusammenhang mit der Vollinvasion der Ukraine, als es dann den ersten Haftbefehl auch gegen den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, gegeben hat, der begrüßt wurde von den USA, trotz dieser grundsätzlichen Ressentiments gegen die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs über Staatsangehörige eines Nicht-Mitgliedstaates. Und das ist ja genau die Situation auch in der Ukraine. Die Ukraine ist ein Mitgliedstaat, die Russische Föderation nicht. Es geht aber um Handlungen, die von russischen Staatsorganen auf dem Territorium der Ukraine gesetzt werden. Ja, das heißt, es war hier nicht die prinzipielle Haltung relevant, sondern die politische, dass man eben, wenn die Interessen übereinstimmen, auch die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs begrüßen kann, auch wenn sie gegen diesen grundlegenden prinzipiellen Punkt der USA verstoßen.
Give us your reaction to the International Criminal Court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin.
Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point.
Provide information to the ICC
for war crimes in Ukraine.
He's clearly committed war crimes.
Also wenn schon ein Präsident dort angeklagt wird oder wenn es schon einen Haftbefehl gibt gegen einen Präsidenten, dann wenigstens gegen einen Präsidenten, den wir nicht mögen, beziehungsweise wenn es gegen einen Präsidenten geht, den wir nicht mögen, dann haben wir kein Problem damit. Und das hat sich ja dann unter Trump geändert, weil er A, kein grundsätzliches Problem mit Putin hat, ganz im Gegenteil, er scheint den ja ziemlich leiwand zu finden, und B, die USA dann ja ihren zuvor schon eingeschlagenen Konfrontationskurs noch einmal verhärtet haben. Und da sind wir jetzt auch bei der aktuellen Lage. Also jetzt geht es um Dismantling, also Überzeugen von Ländern, dass sie austreten, Druck ausüben auch auf andere Länder, dass sie austreten, und neue Sanktionen und noch viel weitergehende Sanktionen gegen den ICC selbst und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Internationalen Strafgerichtshofs. Also jetzt Vollkonfrontation.
Genau. Trump hat erneut einen Executive Order erlassen, durch den wiederum Sanktionen verhängt werden, sowohl gegen Einzelpersonen, das heißt Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs, aber unter Umständen auch gegen die Institution als solches, was bisher noch nicht geschehen ist. Die Personen, die sanktioniert wurden, sind jene Richter, die beteiligt waren an der Entscheidung zur Eröffnung der Situation in Afghanistan und jene, die beteiligt waren am Haftbefehl gegen israelische Staatsbürger, sowohl die Vorverfahrenskammer als auch die Berufungskammer. Interessant ist, dass sich das in Schritten abgespielt hat. Das heißt, man hat nicht sämtliche Richter sofort mit Sanktionen belegt. Zuerst waren es jene Richter, die traditionell weniger enge Beziehungen mit den USA haben. Das heißt, zum Beispiel die kanadische Richterin oder der französische Richter war nicht in der ersten Welle der Sanktionen erfasst. Das ist dann allerdings später dazugekommen. Und mittlerweile sind 6 der insgesamt 18 Richter des Internationalen Strafgerichtshofs mit Sanktionen belegt. Die einzige Richterin, die an einer dieser fraglichen Entscheidungen beteiligt war, die nicht mit Sanktionen belegt wurde, ist die Präsidentin des Internationalen Strafgerichtshofs, eine Richterin aus Japan. Und zusätzlich zu den Richtern natürlich sind auch der Ankläger und die stellvertretenden Ankläger mit Sanktionen belegt worden und einige palästinensische zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich insbesondere mit der Beweissicherung beschäftigen.
Und dann kommt ja noch dazu, dass die tägliche Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs massiv erschwert ist, weil die ja wie so viele von uns US-Produkte verwenden. Und ich kann mich noch erinnern an die Meldung, dass zum Beispiel der Ankläger gesagt hat, er kann auf seine E-Mails nicht mehr zugreifen. Also wir müssen uns das jetzt so vorstellen, als könnten wir von einem Tag auf den anderen nicht mehr in unser E-Mail-Konto hinein oder wir können die Apps, die wir so verwenden, auf einmal nicht mehr öffnen und dergleichen. Also das macht die Arbeit des Betroffenen sehr, sehr schwer. Jetzt denke ich mir, muss man dann umsteigen auf Fax.
Die Diskussionen innerhalb des Gerichtshofs waren, dass man sich eben softwaremäßig emanzipiert von großen US-Anbietern und dass man zum Beispiel auf OpenOffice umsteigt. Das ist jetzt nur ein Detail. Was aber, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt ist und was sehr begrüßenswert ist, dass einige der Richter massiv an die Öffentlichkeit getreten sind, was die Sanktionen für sie bedeuten, auch um uns bewusst zu machen, wie stark diese elektronische Abhängigkeit ist. Und die EU hat das Thema ja mittlerweile auch aufgenommen und die Unabhängigkeit, was IT-Services betrifft und die Frage nach europäischen Lösungen ist ja mittlerweile ein Thema, das auch in Brüssel sehr stark diskutiert wird.
Wir sehen also, beim Internationalen Strafgerichtshof hängt sehr viel mehr dran, obwohl er für sich genommen schon so wichtig ist. Sehen wir, da hängt auch dran digitale Souveränität der EU, allgemeine Unabhängigkeit der EU und auch von anderen Ländern, weil die Länder, die als erste bekannt gegeben haben, dass sie bei diesem Dismantling, das Rubio angekündigt hat, mitmachen, sind auch verwundbare Länder oder zumindest Länder, also insofern verwundbar, dass sie nicht so mächtig sind und dem US-Druck eher nachgeben müssen. Und natürlich sind da auch Länder dabei, die einfach Militärdiktaturen sind, die also schon ihrem Wesen nach oft kein Interesse an echter Strafverfolgung haben.
Ja, ich denke, dass man die aktuellen Drohungen des Dismantling schon ernst nehmen muss. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es einige Staaten geben wird, die aufgrund des Drucks möglicherweise eine derartige Entscheidung noch treffen. Es kann sein, dass wir die Talsenke noch nicht erreicht haben, bevor sich die Institution wieder konsolidiert und wieder bessern kann. Ich würde aber auch davor warnen, zu viel Bedeutung in die derzeit angekündigten Austritte zu legen, insofern als diese ein direktes Produkt des Drucks der USA gewesen wären. Also wir haben derzeit 5 Staaten möglicherweise. 3 Staaten haben offiziell angekündigt, dass sie sich vom Internationalen Strafgerichtshof zurückziehen möchten. Das ist Niger, Burkina Faso und Mali. Die haben im Juni dieses Jahres jeweils eine offizielle Note an den Generalsekretär der Vereinten Nationen geschickt, dass sie aus dem Statut austreten möchten. Das wurde bereits im vorherigen September angekündigt und ist im Zusammenhang zu sehen mit Umstürzen innerhalb dieser 3 Länder und der Richtung von Militärdiktaturen, wo es auch aktuell Vorwürfe gibt, dass die Sicherheitskräfte massiv Gewalt anwenden. Das heißt, man muss das auch im Zusammenhang mit der innerstaatlichen Situation sehen. Die beiden letzten Ankündigungen, die vor ein paar Tagen gekommen sind, sind einerseits Venezuela und andererseits Tschad. Venezuela ist auch sehr stark im Zusammenhang mit der Situation Venezuela vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu sehen, denn die Entscheidung, die jetzt angekündigt worden ist, wurde bereits vor dem gewaltsamen Entfernen Maduros vom Parlament beschlossen. Das heißt, hier ist es ganz klassisch, so wie Burundi, so wie die Philippinen, dass der Internationale Strafgerichtshof Ermittlungen eingeleitet hat und ein Staat sozusagen dieser Verantwortung versucht zu entgehen.
Oder eine Regierung genau zu sein eigentlich.
Die Verantwortlichen in einem Staat oder in der Regierung, ja. Die letzte Ankündigung, die nun tatsächlich nach der Aussage Rubios erfolgt ist, ist jene von Tschad. Da gibt es widersprüchliche Informationen, auch aus dem Tschad. Ich glaube, auf einer Regierungsseite wird dargelegt, dass man sich eingehend mit der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs befasst hat und dass man aufgrund der einseitigen Ermittlungen gegen afrikanische Staatsangehörige oder Personen aus afrikanischen Mitgliedstaaten besonders intensiv vorgeht, aber nicht gegen andere Staaten, dass das eben der Grund wäre, dass man sich hier zurückzieht. Das Außenministerium hat, glaube ich, einen Tweet abgesetzt, dass die USA sie unter Druck gesetzt haben und sie deshalb tun, was die USA ihnen gesagt hat. Gleichzeitig muss man auch bedenken, dass es vor wenigen Tagen auch ein Briefing der Anklagebehörde vor dem Sicherheitsrat gegeben hat, denn die Situation in Darfur, die damals überwiesen worden ist, ist ja noch immer aktuell. Es hat immer wieder auch Aufrufe gegeben, warum der Internationale Strafgerichtshof sich nicht mit der aktuellen Situation in Darfur auseinandersetzt, wo Opfer alleingelassen werden, und die stellvertretende Anklägerin, die dieses Briefing vorgenommen hat, die eine Namensgleichheit hat, also Frau Khan hier.
Weder verschwägert noch verwandt,
hat angekündigt, dass es einen Durchbruch gegeben hat in der Ermittlung. Das heißt, sie hat es nicht vorweggenommen, ob es bereits Anträge auf Haftbefehle gibt oder ob diese schon genehmigt worden sind, aber dass die Ermittlungen sehr gut laufen. Und da muss man dann auch im Kopf haben, dass es Vorwürfe gibt, dass der Bürgerkrieg im Sudan massiv durch Waffen aus den Vereinten Arabischen Emiraten unterstützt wird, und das mit Unterstützung des Tschad. Das heißt, es gibt hier auch eine Verbindung zu einer aktuellen Situation vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Motivationslage möglicherweise die anderen überdeckt, aber es sind unterschiedliche Motivationslagen, die hier zusammenkommen.
Also US-Druck, Tschad hat allgemein ein Problem, auch mit dem ICC wegen der Verwicklung mit Sudan, und die ganze Konfliktregion, die Situationen sind miteinander verwoben, und dann haben sie sich gedacht, na, wenn jetzt auch noch die USA Druck auf uns ausüben, dann ziehen wir auch aus dem Haus des Internationalen Strafgerichtshofs, weil wir können da auch potenziell nichts Gutes mehr erwarten. Aber wie du ja vorhin gesagt hast, die Zuständigkeit für das, was bereits passiert ist, hält ja trotzdem weiter an. Da geht es ja um nach dem Zeitpunkt des Austritts potenziell begangene Straftaten nach dem Römerstatut und nicht um das, was davor ist. Für das, was davor passiert ist, besteht die Zuständigkeit ja weiterhin.
Genau. Und Venezuela und Tschad, das sind jetzt eben Berichte, die wir aus den Medien kennen. Da gibt es noch keine offizielle Kommunikation an den Depositär, an den Generalsekretär der Vereinten Nationen.
Und was bei Venezuela vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, der Internationale Strafgerichtshof hat sich ja nicht nur die Verbrechen innerhalb von Venezuela, die dem Maduro-Regime angelastet werden, angesehen, sondern da gibt es ja auch noch diese zweite Situation, wo Venezuela wiederum vorbringt, dass ja die Sanktionen der USA gegen Venezuela auch Straftaten nach dem Römerstatut erfüllen.
Ja, wenn mich nicht alles täuscht, wurde dieser Aspekt der Untersuchung allerdings eingestellt.
Ja, das war mehr so ein politisches Argument, zu sagen, okay, aber was uns angetan wird, ist eigentlich auch ganz, ganz böse.
Ja, ich denke, da sieht man einfach, wie Staaten den Internationalen Strafgerichtshof auch politisch nutzen. Das hat man in manchen Situationen gesehen, wo Staaten ihre eigene Situation an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen haben, wo man Druck aufbauen wollte gegenüber Aufständischen oder Rebellen. Also das heißt, man hat ganz bewusst den Internationalen Strafgerichtshof eingeschalten, zum Beispiel in Uganda oder in der Demokratischen Republik Kongo. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch die Selbstüberweisung von Venezuela sehen.
Selbstüberweisung heißt eben, dass der Staat selbst sagt, dass der Internationale Strafgerichtshof sich das ansehen soll, beziehungsweise genau, die Regierung. Ja, jetzt, weil du ihn genannt hast, möchte ich doch ganz kurz oder vielleicht auch gar nicht so kurz zu Karim Khan auch kommen. Der wurde ja jetzt entfernt. Ich habe mir das angesehen. Im Römerstatut steht ja das drin, dass es möglich ist, grundsätzlich Personal, also auch Richter und Richterinnen, zu entfernen. Beim Ankläger geht das relativ einfach. Es gibt ein Amtsenthebungsverfahren, man braucht nur eine Absolute Majority. Da dachte ich mir beim ersten Lesen, boah, absolut. Aber das heißt einfach nur mehr als die Hälfte der Vertragsstaaten. Also beim ICC 63 Länder hat es nur gebraucht. Es waren dann im Endeffekt 82 Vertragsparteien. Und jetzt denke ich mir auch gerade, der Standard für einen Ankläger ist so gesehen höher als für einen US-Präsidenten, weil man wirft ihm Fehlverhalten vor. Und dann gibt es eine Mehrheit der Vertragsparteien, die sagen, aufgrund dieses Fehlverhaltens, und er ist ja jetzt nicht gerichtlich verurteilt, aber man sagt, aufgrund dieser Vorwürfe oder aufgrund dessen, was er eben getan hat oder möglicherweise getan hat, man muss das gar nicht erst gerichtlich feststellen, ist dem Ansehen des Gerichts so weit geschadet worden, dass es nicht mehr tragbar ist, ihn weiter im Amt zu behalten, sinngemäß. Jetzt haben da auch einige Länder nicht dafür gestimmt, interessanterweise. Aber der langen Rede kurzer Sinn, es gibt eine solide Mehrheit. Jetzt finde ich bei Khan insofern interessant, dass er sich ja wirklich mit den Mächtigen angelegt hat. Jetzt haben da reflexartig einige gesagt, das ist eine Kampagne gegen ihn und man versucht da mal so klassisch irgendwie sexuelle Vorwürfe zu instrumentalisieren, um ihn zu diskreditieren. Andererseits heißt das im Umkehrschluss nicht, dass er ein Heiliger ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie in Klatsch und Tratsch abgleiten. Was ich dabei interessant finde, ist, dass er ja wirklich einen undankbaren Job hatte, so wie jeder Ankläger oder jede Anklägerin einen undankbaren Job hat. Weil der Job für sich bedeutet, dass du dich mit den Mächtigen und teilweise auch den Mächtigsten der Welt anlegst. Das ist quasi Teil der Job Description. Also dass du zum Beispiel, denken wir jetzt an Israel und Gaza, sagst, wenn es da den Verdacht gibt und die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, dass es Kriegsverbrechen, Verbrechen der Menschlichkeit oder Genozid gegeben hat, dann habe ich die Verpflichtung, dem nachzugehen und gegebenenfalls sogar Haftbefehle zu beantragen. Äußerst undankbar. Der langen Rede kurzer Sinn. Gehen wir nochmal zurück zur ursprünglichen Frage. Amtsenthebungsverfahren. Man kann einfach so den Ankläger loswerden, wenn eine Mehrheit der Staaten dafür ist. Einerseits spannend, interessant, wichtig, vielleicht aber auch missbrauchsanfällig, wenn der ein bisschen zu frech ist, wenn der sich zu viel traut. Wie siehst du das?
Nun, das ist die Verantwortung der Mitgliedstaaten, die den Ankläger wählen. Und das Quorum für die Wahl eines Anklägers ist eine absolute Mehrheit. Absolute Mehrheit in dem Zusammenhang bedeutet eine Mehrheit der Mitgliedstaaten. An anderen Stellen des Römerstatuts gibt es auch zum Beispiel eine Mehrheit jener Mitgliedstaaten, die vor Ort sind und an der Wahl teilnehmen. Teilweise gibt es auch Entscheidungen nach einer Zweidrittelmehrheit. Aber die Wahl des Anklägers beruht auf dem Quorum einer absoluten Mehrheit und gespiegelt hat die Amtsenthebung das Quorum einer absoluten Mehrheit. Du hast es genannt, 82 Mitgliedstaaten haben in einer geheimen Abstimmung am Freitag für die Amtsenthebung gestimmt. Wir haben schon genannt heute, dass es insgesamt 125 Mitgliedstaaten gibt. 110 Mitgliedstaaten haben teilgenommen an der Abstimmung, das heißt 15 Staaten waren nicht anwesend. Von diesen 110 Staaten haben 82 Staaten für die Amtsenthebung gestimmt, 13 Staaten haben dagegen gestimmt und 15 Staaten haben sich der Stimme enthalten. Wenn man jetzt sich überlegt, eine Zweidrittelmehrheit der Mitgliedstaaten, also die Zweidrittel von 125, wären 86 Staaten. Das heißt, zwischen 82 und 86 ist nicht mehr so ein großer Unterschied. Das heißt, obwohl das Quorum absolute Mehrheit bedeutet, sind wir sehr nahe an der Zweidrittelmehrheit. Warum wurde Karim Khan des Amtes enthoben? Es hat Vorwürfe gegeben über sexuelles Fehlverhalten, die erstmals aufgekommen sind im Frühjahr 2024. Das war noch bevor Karim Khan an die Öffentlichkeit getreten ist und verkündet hat, dass er Haftbefehle für den israelischen Premierminister und den israelischen Verteidigungsminister beantragen wird. Es hat dann interne Untersuchungen gegeben. Dieser Untersuchungsprozess hat 18 Monate lang gedauert. Also das war jetzt nicht, dass die Staaten sich einfach getroffen haben und mal über den Ankläger abgestimmt haben, sondern dem sind wirklich sehr intensive Untersuchungen vorausgegangen, die, und das muss man glaube ich schon eingestehen, nicht ganz friktionslos waren. Das Problem, das bestanden hat zu dem Zeitpunkt, wenn man ins Römerstatut sieht und auch die Verfahrens- und Beweisregeln sind hier von Relevanz, dann ist ganz klar, der Ankläger kann seines Amtes enthoben werden durch eine Wahl der Versammlung der Vertragsstaaten. Allerdings gibt es keinen Prozess, der beschrieben wird. Für die Richter, für die stellvertretenden Ankläger, für den Kanzler, die auch alle ihres Amtes enthoben werden können, hat es einen zumindest rudimentär vorstrukturierten Prozess gegeben, der in den Verfahrens- und Beweisregeln dargelegt ist. Nicht allerdings für den Ankläger. Das heißt, es hat eine Lücke gegeben und aufgrund dieser Lücke hat die Versammlung der Vertragsstaaten, insbesondere das Büro, das ist sozusagen ein kleineres Gremium, das während der Sitzungen der Vertragsstaaten für die Versammlung der Vertragsstaaten spricht. Und man hat einen Prozess kreiert. Das ist nie ideal, wenn ein Prozess gleichzeitig mit der bereits bestehenden Untersuchung erst festgelegt wird. Es hat zuerst eine interne Untersuchung gegeben, eigentlich zwei interne Untersuchungen vom internen Aufsichtsmechanismus des Internationalen Strafgerichtshofs. Aber die betroffene Mitarbeiterin, die die Vorwürfe erhoben hat, hat diese nie offiziell erhoben, sondern nur anderen Mitarbeitern gegenüber erhoben, die das dann gemeldet haben. Und sie wollte ursprünglich nicht mit diesem Mechanismus zusammenarbeiten. Das hat auch damit zu tun, dass der neu bestellte Leiter dieser Mechanismus ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter vom Ankläger war. Dementsprechend sind diese Untersuchungen nicht sehr weit gekommen. Und auf dieser Grundlage hat das Büro dann beschlossen, dass man die Untersuchung auslagert. Und auch dieser interne Mechanismus hat zugestimmt, dass eben ein anderes, möglicherweise weniger befangenes Organ sich die Fakten ansehen soll. Und man hat dann das Büro für die interne Aufsicht innerhalb der Vereinten Nationen gebeten, eine Untersuchung durchzuführen. Die hat relativ lang gedauert. Das war ein zweigliedriger Prozess, den man etabliert hat. Einerseits die Untersuchung der Fakten durch den sogenannten OIOS, das Office of Internal Oversight Services der Vereinten Nationen. Und dieser Bericht sollte dann an ein Panel von Richtern weitergeleitet werden. Und die Richter sollten auf Grundlage der erhobenen Fakten, die keine rechtliche Bewertung beinhaltet haben, dann im Rahmen des Römerstatuts eine Bewertung vornehmen. Und dieses Zusammenspiel hat leider überhaupt nicht funktioniert. Also diese Trennung von Untersuchung und rechtlicher Bewertung. Also alles, was ich hier sage, muss man jetzt mit einer gewissen Vorsicht auch genießen, weil beide Berichte, sowohl der Bericht der Untersuchungsbehörde als auch der Bericht des Richterpanels sind nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, ich habe sie auch nicht gesehen. Aber auch alle anderen Kommentatoren, die bereits darüber gesprochen haben, haben sie nicht gesehen. Das bisschen, was man davon weiß, ist, dass es scheint, dass der Untersuchungsmechanismus tatsächlich nur Aussagen aufgenommen hat und diese Fakten aber nicht bewertet hat. Das heißt, es war ein Konvolut an Aussagen und Beweisen, die an das Panel der Richter weitergeleitet worden sind. Und das Richterpanel sah sich außerstande, auf dieser Grundlage eine rechtliche Bewertung vorzunehmen, weil sie gesagt haben, wir sehen hier nur die Aussagen, diese Aussagen wurden nicht bewertet. Wir können, ohne die betroffenen Personen persönlich zu sehen und sie persönlich zu vernehmen, keine Aussage treffen über den Wahrheitsgehalt oder inwieweit diese Aussage tatsächlich von Relevanz ist. Das heißt, das Richterpanel hat sich sozusagen zurückgezogen und gesagt, auf Grundlage der vorhandenen Fakten sehen wir uns nicht in der Stande, eine positive oder negative Bewertung dieser Handlungen abzugeben. Das Richterpanel, ebenso wie die Untersuchung des Mechanismus der Vereinten Nationen, dienten aber vor allem der Entscheidungsfindung der Vertragsstaatenversammlung, das heißt des politischen Gremiums, das die Aufsichtsbehörde auch, also nicht juristisch, aber über den Internationalen Strafgerichtshof als Institution hat. Das heißt, sie waren immer frei, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung der Richter wäre auch als Empfehlung gekommen. Das heißt, auf Grundlage des Berichts, der Tatsachenerhebung, auf Grundlage des Berichts des Richterpanels und auch auf Grundlage weiterer Beweise, die im Nachhinein dann noch vorgelegt worden sind, weil man zum Beispiel dem Ankläger auch nochmal ein Anhörungsrecht zugestanden hat. Auf dieser Grundlage wurde dann eine Entscheidung getroffen. Und das ist auch im Prozess, den man kreiert hat, auch vorgesehen, dass diese Berichte nur Empfehlungen sind, dass letztlich, und das steht ja auch im Römer Statut, die Entscheidung bei der Vertragsstaatenversammlung liegt. Weil du angesprochen hast, es gab keine gerichtliche Verurteilung. Ja, das ist natürlich richtig, aber das ist auch kein gerichtliches Verfahren, sondern es ist ein Disziplinarverfahren.
Der Karim Khan war ja vor allem auch deswegen in den Medien, du hast es gerade angesprochen, weil er sich die Situation in Gaza näher angesehen hat. Und da möchte ich jetzt ganz kurz vorspielen eine Sequenz, die zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als er schon im Kreuzfeuer der Kritik war aufgrund dieser Vorwürfe. Da ist er dann quasi auf einmal zurück ins Rampenlicht gekommen, hat ein Interview gegeben dem Mehdi Hassan, der versucht hat, ihn festzunageln, warum er Netanyahu nicht auch wegen Völkermord versucht hat anzuklagen bzw. einen Haftbefehl wegen Völkermord zu beantragen. Und diese Sequenz möchte ich jetzt ganz kurz vorspielen.
When you submitted the application for arrest warrants, you recommended charging Netanyahu and Gallant with war crimes and crimes against humanity. Big charges, big crimes. But not genocide. Despite your own predecessor, former ICC chief prosecutor Luis Moreno Ocampo, having already said at that point that the siege of Gaza itself is a form of genocide, and Article 5 of the ICC's Rome Statute saying you do have the jurisdiction to prosecute the crime of genocide. So why did you give Netanyahu a pass on what pretty much every expert now says is a genocide in Gaza?
Mehdi, nobody's got a pass. The law applies for all. There's no statute of limitations for war crimes or international crimes. That's one of the Nuremberg principles. One can wait and finish an investigation and then move, or one can do what I've tried to do in Ukraine and what I, we're doing in Palestine and other situations, is try to move at the speed of relevance, to show victims they're not invisible, that their suffering is not meaningless, it is noted and their lives are precious. And you collect the evidence that you can get that shows wrongdoing, and you apply for warrants, and you keep going. In the Ukraine situation, for example, we applied for warrants of deportation and transfer of children for yes. President Putin and Madame Lvova-Belova, but then subsequently we applied for warrants that are public in relation to tax on the infrastructure.
So you're not ruling out that there could be a warrant in the future.
Everything is a function of evidence. I will not move. It would be a reckless and imprudent prosecutor.
You're saying in the past 3 years there hasn't been evidence of genocide in Gaza?
It would be a reckless prosecutor to move simply because of clamour. You move based upon evidence. And if you read that 20th of May application, and if you also read the panel report, they also talk about ongoing investigations and applications. And more than that, I simply can't say. But the suffering in that situation is immense. The investigation is not closed and it continues. And the court, the men and women of the office continue to work, and we will not blink or be
so
deterred.
So genocide is not off limits? You haven't ruled it
no
out?
No crime is off limits if the evidence is there.
Diese Sequenz ist nämlich deswegen interessant, weil viele pro-israelische Kommentatoren da hineingehört haben. Der Ankläger hat sinngemäß gesagt, es gibt keine Beweise für einen Völkermord in Gaza. Ich habe mir das auch mehrfach angehört und habe sie eher so verstanden, dass er einfach sagt, kann sein, kann nicht sein, und ein Prosecutor darf nicht auf Grundlage, und ich habe das Wort nicht gekannt, muss ich zugeben, von Clamor, also von Geschrei, vorgehen. Also eigentlich eine Juristenantwort, die dann aber politisch instrumentalisiert wurde, wo man gesagt hat, schaut her, nicht einmal der findet da einen Beweis für Völkermord, und das Verfahren von Südafrika ist rein politisch motiviert und es gibt keine Anlasspunkte, weil sonst hätte ja der Ankläger auch wegen Völkermord einen Haftbefehl oder Haftbefehle beantragt beim Internationalen Strafgerichtshof. Wie hast du diese Passage oder dieses Interview verstanden?
Ich sehe das auch sehr offen, ohne das jetzt inhaltlich zu bewerten, aber wir wissen nicht, welche Untersuchungen beim Internationalen Strafgerichtshof laufen. Wir wissen nicht, welche Haftbefehle bereits zusätzlich beantragt wurden. Wir wissen nicht, welche Haftbefehle und wofür zusätzlich vielleicht bereits schon genehmigt worden sind. Karim Khan ist an die Öffentlichkeit getreten und hat öffentlich verkündet, dass er Haftbefehle gegen Führer der Hamas aber auch gegen den israelischen Premierminister und Verteidigungsminister beantragen wird. Das war ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Bisher hat es, wenn überhaupt, nur öffentliche Ankündigungen gegeben, wenn ein Haftbefehl genehmigt wurde. Wir kennen die Dunkelziffer nicht, wie viele Haftbefehle vom Internationalen Strafgerichtshof genehmigt worden sind, weil sehr viele auch unter Verschluss genehmigt werden und dann erst öffentlich gemacht werden, wenn die betroffene Person sich auf dem Territorium eines Mitgliedstaates befindet. Das heißt, das war ein sehr ungewöhnlicher Schritt, der stark kritisiert wurde. Man versteht natürlich zum einen, dass man mitteilen möchte, dass der Internationale Strafgerichtshof nicht untätig ist, dass hier gearbeitet wird und dass man so weit ist, dass man sogar Haftbefehle beantragen kann. Andererseits hat es sehr negative Auswirkungen auf das Verfahren gehabt und insbesondere auch ein Rechtsstreit, der im Nachhinein aufgekommen ist, der sich bezieht auf den Grundsatz der Komplementarität, von dem wir bereits gesprochen haben. Im System, im rechtlichen System des Römer Statuts, ist die Erlassung des Haftbefehls eine Trennscheibe im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Komplementarität. Vor Erlassung eines Haftbefehls ist es ausreichend, dass ein Staat auf nationaler Ebene allgemeine Untersuchungen durchführt. Wenn es einen mutmaßlichen Täter gibt, für den es auch einen Haftbefehl gibt vom Internationalen Strafgerichtshof, dann müssen auch die Aktivitäten im Rahmen der Komplementarität auf nationaler Ebene konkreter werden. Das heißt, dann gilt natürlich nur ein Verfahren gegen diese bestimmte Person. Durch die öffentliche Verkündung des Antrags des Haftbefehls wurde einerseits die Möglichkeit eröffnet, dass unglaublicher Druck auf die Richter ausgeübt wurde, die zuständig waren für die Ausstellung dieses Haftbefehls, beziehungsweise die Bewertung der Beweise. Und das Zweite war eben, dass das Verfahren dann schon so konkretisiert war, dass man sich die Frage stellen musste, ob zu diesem Zeitpunkt noch allgemeine Ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Komplementarität ausreichend wären oder ob man hier schon nachweisen müsste, aus nationaler Sicht, dass man gegen diese konkreten Personen Untersuchungen führt. Also das ist ein sehr technisches Detail, wo sozusagen sich der Fall aus der Situation löst. Das Römerstatut nennt hier eben die Konkretisierung der Vorwürfe im Haftbefehl. Das heißt, diese Zwischenzeit ist nicht wirklich gedeckt prozedural.
Was heißt das jetzt? Also man hätte quasi warten müssen, ob Israel vielleicht doch was tut oder ob innerhalb von Israel etwas passiert im Hinblick auf die mögliche Verantwortung von Galant und Netanyahu?
Im Zeitrahmen zwischen der öffentlichen Ankündigung der Haftbefehle und der Genehmigung der Haftbefehle durch die Richter hat Israel zwei Zulässigkeitsrügen eingebracht. Die eine hat sich bezogen auf die allgemeine Komplementarität im Rahmen der Situation. Wenn ein Ankläger eine Situation eröffnet, das heißt offiziell Ermittlungen einleitet, ist er nach dem Römerstatut verpflichtet, Staaten zu informieren, was ungefähr er sich ansieht, also welche Verbrechenskomplexe ungefähr. Damit Staaten die Möglichkeit haben, falls sie selbst Ermittlungen durchführen, dem Internationalen Strafgerichtshof mitteilen zu können, dass sie selbst ermitteln. Und das ist im Rahmen der Situation ein sehr allgemeines Ermitteln. Ja, das kann man zwar nicht ewig ausstrecken, aber Staaten haben doch eine recht weitgehende Diskretion, was sie hier machen können. Das Argument Israels war nun, dass die Situation Palästina ja schon seit Jahren läuft und dass die Haftbefehle, die nun beantragt worden sind, nach den Ereignissen des 6. Oktober, dass die eine völlig andere Situation darstellen als die ursprüngliche und Israel nicht nochmals über mögliche Ermittlungsschritte informiert wurde. Ja, das heißt, man wollte zurückversetzt werden in einen Stand, wo man als Staat noch sehr weitreichende Möglichkeiten hat, Aktivitäten des Internationalen Strafgerichtshofs aufgrund der Zulässigkeit zurückzuhalten. Das war das eine Argument. Die zweite Zulässigkeitsrüge hat sich konkret bezogen auf die zwei Individuen. Das hat auch Aspekte der Zuständigkeit beinhaltet, aber dass eben auch hier weder Zuständigkeit noch Zulässigkeit besteht. Die Vorverfahrenskammer hat dann im Zusammenhang mit dem Erlass der Haftbefehle zwei Entscheidungen getroffen. Das eine war, dass sie gesagt haben, für eine Zulässigkeitsrüge auf Grundlage der Situation ist es zu spät. Das hätte Israel machen müssen, als ursprünglich die Untersuchung eingeleitet worden ist. Das heißt, die Situation hat sich nicht so drastisch verändert, dass der Ankläger neuerdings auf die Staaten hätte zugehen müssen, um zu sagen, welche neuen Komplexe innerhalb der Situation er sich ansieht.
Also lange vor Gaza oder dem Gazakrieg.
Vor dem aktuellen Ausbruch des Gazakriegs. Und die zweite Entscheidung der Vorverfahrenskammer war, dass es noch keine Zulässigkeitsrüge gegen konkrete Personen geben kann, bevor ein Haftbefehl erlassen worden ist. Ja? Das heißt, sie haben das zurückgewiesen, allerdings wurde das im Nachhinein dann noch einmal eingebracht.
Und da sind wir jetzt. Jetzt sind wir am Ende einer langen Folge angekommen. Ich muss dir aber eine Frage noch stellen. Wenn jetzt theoretisch wer bei dir anruft, ich weiß, das funktioniert nicht so, aber hypothetisch, und sagt, Frau Reisinger-Corazini, wollen Sie Anklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof werden? Würdest du Ja sagen? Würdest du Nein sagen? Und warum Ja oder Nein?
Dann würde ich mich darauf zurückziehen, dass man als Ankläger jedenfalls jemanden braucht, der langjährige Erfahrung als Ankläger im nationalen oder internationalen Bereich hat. Und das habe ich als Akademiker, also als Wissenschaftlerin nicht. Aber du sprichst natürlich ein Problem an, das jetzt besteht. Die Frage, wie geht's weiter? Die Wahl des nächsten Anklägers und die Personen, die sich dieser Wahl stellen, haben natürlich vor Augen, sobald sie das Amt antreten und ihre Arbeit so verrichten, wie das Statut es vorsieht, werden sie natürlich die nächsten Personen sein, die auch unter Sanktionen stehen. Das heißt, das ist keine leichte Entscheidung für jemanden, dieses Amt in dieser Situation zu übernehmen. Die Frage ist auch, wie dringend es ist, einen Ankläger zu wählen. Es wäre natürlich der logische nächste Schritt. Andererseits ist der Ankläger ja nur eine Person unter vielen in der Anklagebehörde. Nicht der Ankläger ist ein Organ des Internationalen Strafgerichtshofs, sondern die Anklagebehörde. Und wir haben derzeit zwei stellvertretende Ankläger, die bereits unter Sanktionen stehen und die Rolle des Anklägers übernehmen. Das heißt, die Anklagebehörde ist derzeit nicht ohne Leitung.
Und funktionsfähig.
Ich glaube, wir haben, weil wir über die Haftbefehle auch gesprochen haben und die Instrumentalisierung der Vorwürfe gegen den Ankläger im Zusammenhang mit den Haftbefehlen in der Situation Palästina, die Haftbefehle bestehen natürlich weiterhin. Die wurden nicht vom Ankläger erlassen, sondern der Ankläger hat sie beantragt und erlassen wurden sie von einem Gremium von Richtern. Und die bestehen natürlich weiterhin. Und gerade in dieser Situation, in der der Strafgerichtshof sich gerade befindet, eine sehr verwundbare Situation durch die Amtsenthebung des Anklägers einerseits und andererseits durch die Kreation eines Narrativs der Gegner des Internationalen Strafgerichtshofs, dass sie sozusagen Einfluss auf diese Situation nehmen konnten, dass der Ankläger nicht aufgrund der internen Vorwürfe des Amtes enthoben wurde, sondern aufgrund des Drucks. Ich glaube, das ist eine Situation, wo die Mitgliedstaaten des Gerichtshofs, die den Internationalen Strafgerichtshof weiterhin aktiv unterstützen, deutlich auftreten müssen, um auch klarzustellen, das war eine interne Disziplinarentscheidung, die natürlich Auswirkungen hat, aber die nicht aufgrund des Drucks von außen getroffen wurde und die nichts mit Untersuchungen in einer bestimmten Situation zu tun hat und dass die Haftbefehle natürlich weiterhin existieren und die Staaten werden auch gut beraten, die Autorität dieser Haftbefehle anzuerkennen.
Und auch der Internationale Strafgerichtshof wird bis auf Weiteres existieren. In welcher Form steht aber in den Sternen? Und dementsprechend würde ich sagen, wir sind am Ende einer langen, intensiven, aber sehr wichtigen Folge angekommen. Astrid, danke, dass du vorbeigeschaut hast, mit uns dein Wissen zum Völkerstrafrecht geteilt hast. Es gäbe noch unfassbar viele weitere Themen, aber gleichzeitig muss ich irgendwann auch darauf achten, deine Geduld nicht zu überstrapazieren und natürlich auch das Aufmerksamkeitsvermögen der Hörer und Hörerinnen nicht zu überstrapazieren. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir.
Damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Ich möchte aber zum Abschluss noch zwei Zitate von Joe Biden einspielen. Eines habe ich, glaube ich, wenn nicht sogar beide, in einer früheren Folge eingespielt, als es um die Haftbefehle für Netanyahu und Gallant ging. Vor allem bei dem einen ist interessant, dass es Joe Biden passiert ist, dass er, wie so viele, den Internationalen Strafgerichtshof mit dem Internationalen Gerichtshof verwechselt hat. Ich glaube, dass er den Unterschied kennt, aber die akustische Ähnlichkeit eben wie bei so vielen dazu geführt hat, dass er International Court of Justice sagt, obwohl er eigentlich den International Criminal Court meint. Ändert aber nichts daran, dass Joe Biden vielleicht in Bezug auf Wladimir Putin kein Problem mit den Haftbefehlen oder dem Internationalen Strafgerichtshof hatte, wohl aber in Bezug auf Israel und Benjamin Netanyahu. Und dementsprechend möchte ich euch noch kurz zwei Zitate vom ehemaligen US-Präsidenten vorspielen.
You know, we made our position clear on the ICC. We don't think we don't recognize the jurisdiction of the ICC the way it's being exercised. And it's that simple. We don't think there's an equivalence between what Israel did and what Hamas did.
We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. And it's clear, Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear, contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. We will always stand with Israel and the threats against its security.
Und zu diesem politisch motivierten, aber juristisch und verfahrensrechtlich völlig verfehlten Argument der moralischen Gleichsetzung der Hamas-Anführer mit der Regierung Israels habe ich auch in der Vergangenheit eine Folge aufgenommen. Deswegen an dieser Stelle zwei kurze Hinweise. Einerseits habe ich die Folge in die Shownotes gepackt. Andererseits möchte ich klarstellen, dass Gleichzeitigkeit, nämlich der Anträge für Haftbefehle, nicht Gleichartigkeit, nämlich des Charakters der Hamas und Israels oder von Hamas-Führern und israelischen Regierungsmitgliedern bedeutet. Und damit möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die diesen Podcast unterstützen, sei es finanziell, sei es durch Feedback, sei es durch positive Bewertungen auf Plattformen wie Spotify oder sei es, indem sie Folgen teilen. Danke, 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 das motiviert, weiterzumachen, diesen Podcast am Leben zu halten. Ich habe heute die E-Mail bekommen von Podigy, dass ich diesen Podcast schon seit 7 Jahren betreibe, was mich ein bisschen nachdenklich macht, wie alt ich werde, wie schnell die Zeit vergeht. Aber das ist jetzt kein Thema für diesen Podcast, sondern für Psychotherapie oder Gespräche mit Freunden und dergleichen. Und keine Sorge, mir geht's gut, alles gut. Aber trotzdem, bei 7 Jahren Podcast denkt man doch ein bisschen nach, wow, das mache ich schon sehr, sehr lange. Ich werde es aber auch hoffentlich noch sehr, sehr lange machen. Und jetzt bin ich endgültig bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.